Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir sprechen heute über das Deutschland nach 1945. Ein Land in Trümmern, besiegt und besetzt. Die Siegermächte USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich regieren nun, auch in Trier. Doch in der Eifel übernehmen Soldaten eines kleinen Nachbarlandes die Besetzung. Luxemburg stationiert sein Militär in Bitburg und Saarburg bis 1955. Warum das nicht ganz ohne Reibereien ablief und was eine neue, umfangreiche Studie dazu ergeben hat, das erzählt uns heute der Historiker Felix Streicher. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo, auch von mir. Woher kommt das Interesse an diesem Thema und was ist dann eigentlich das Ergebnis gewesen? Denn wir haben es ja gerade schon erwähnt, es gibt eine umfangreiche Studie zum Thema, die aber auch noch nicht publiziert worden ist.
Die luxemburgische Besatzung in Nachkriegsdeutschland ist eine vergessene Besatzung auf beiden Seiten des Grenzlandes. Und innerhalb der letzten 4 Jahre habe ich mich im Rahmen meiner Doktorarbeit an der Universität Maastricht intensiv mit der Geschichte dieser Besatzung beschäftigt. Es ist natürlich jetzt nicht nur die Geschichte einer Besatzung, sondern auch einer Geschichte von luxemburgischen Annexionsabsichten, von Emotionen wie Hass und Rache nach 1945, die Geschichte von Zerstörungen und einer Wiederannäherung. Aber auch eben die Geschichte der ersten deutsch-luxemburgischen Begegnungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Dieses Deutschland von 1945, wie sah das denn aus? Wie ist das denn damals aufgeteilt worden? Vor allem auch bei uns.
Deutschland im Mai 1945 ist eben ein besiegtes Land. Also die Wehrmacht hat ja am 8. Mai 1945 bedingungslos kapituliert und so geht dann eigentlich die Kontrolle Nachkriegsdeutschlands auf die Alliierten über und diese teilen dann Deutschland in 4 Besatzungszonen ein. Also die Sowjetunion, die USA, die Briten und die Franzosen kontrollieren dann bis 1949, also zur Gründung der Bundesrepublik und der DDR, komplett das deutsche Staatsgebiet. Und in Rheinland-Pfalz sind die Franzosen eben hier an der Macht. Die Franzosen selbst sind natürlich auch eine verspätete Besatzungsmacht. Die wurden erst im Juli 1945 eigentlich hinzugezogen. Und die Franzosen überlassen im Endeffekt im November 1945 den Luxemburgern einen kleinen Teil ihrer eigenen Zone. Und das ist in der Eifel und im Mosel-Saar-Dreieck.
Moment, die Luxemburger waren auch Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, aber die waren doch besetzt worden im Zweiten Weltkrieg durch die Deutschen.
Tatsächlich, ja, Luxemburg war besetzt worden, aber die luxemburgische Regierung war am Morgen des 10. Mai 1940 geflüchtet, zusammen mit der großherzoglichen Familie, hatte sich dann ins Exil begeben nach Frankreich, nach der französischen Niederlage dann nach Portugal und war von dort aus nach einem mehrmonatigen Moment des Zögerns, hatte sich dann den Alliierten in London angeschlossen. Und diese Luxemburger Exilregierung in London vertrat dann eben die Interessen des freien Luxemburgs an der Seite der vielen anderen kleinen Alliierten und konnte sich dann eben auch bei der Befreiung des Großherzogtums im September 1944 eigentlich als kleine Siegermacht positionieren und dann auch Forderungen gegenüber sowohl den Alliierten als auch gegenüber dem besiegten Nachkriegsdeutschland stellen.
Luxemburg war besetzt. Wie hat sich denn diese deutsche Besetzung, also der deutschen Wehrmacht von 1940 bis Ende 1944 denn eigentlich ausgewirkt? War das eine sozusagen weiche Besetzung oder war das eine mit harten Repressionen?
Also Luxemburg erlebt eigentlich über die 4 Jahre ganz klar eine Gewaltherrschaft. Die Luxemburger stehen in ihrer Mehrheit diesem nationalsozialistischen Regime ablehnend gegenüber. Das geht ganz klar aus den Berichten des SD, des Sicherheitsdienstes hervor. Die Besonderheit für Luxemburg ist eben, das Land wird am 10. Mai 1940 genauso wie Belgien und die Niederlande besetzt, aber dann ab Sommer 1940 eben auch annektiert, so wie Elsass und Lothringen, wird eigentlich ein Teil des sogenannten Dritten Reiches. Das heißt für die Luxemburger eigentlich, dass es von nationalsozialistischer Seite gesehen hier nicht um eine Kollaboration geht mit den Besatzern, sondern die Nazis wollen eigentlich eine Assimilation der Luxemburger. Das heißt, die Luxemburger müssen eigentlich, und ich zitiere aus der NS-Propaganda, heim ins Reich geholt werden. Also die Luxemburger gelten in der nationalsozialistischen Weltsicht als Volksdeutsche und sollen somit wieder zurück ins Deutschtum, unter Anführungszeichen, gebracht werden. Das heißt eben, dass für die Luxemburger ihr Nationalstaat, ihre nationale Identität ausgelöscht werden sollen Und dem widersetzen sich ab Sommer 1940 natürlich auch sehr, sehr viele Luxemburger aus einem patriotischen oder nationalistischen oder eben auch antifaschistischen Reflex. Andererseits, und das hat die Forschung der letzten 10 Jahre natürlich in Luxemburg sehr gut nachgezeichnet, gab es auch definitiv mehr Kollaboration in der Luxemburger Gesellschaft, als dies bisher angenommen worden ist, was eben aber natürlich auch auf die großen Zwangsmaßnahmen der NS-Besatzer zurückzuführen ist. Also im Oktober 1940 wird zum Beispiel der Eintritt in die sogenannte Volksdeutsche Bewegung verpflichtend für alle Beamten. Das ist eben die luxemburgische profaschistische Bewegung. Und dann kommt es nach und nach zu der Einführung vom Reichsarbeitsdienst für alle Luxemburger Männer und Frauen. 1942 im Sommer wird dann tatsächlich sogar die Wehrpflicht in der Wehrmacht eingeführt.
Das heißt, die Luxemburger oder luxemburgische junge Männer wurden verpflichtet, in der Wehrmacht zu kämpfen gegen die Alliierten, gegen die Briten und die Franzosen. Und es sind einige dabei auch gestorben.
Ja, also nicht nur einige, sondern wirklich ein Drittel dieser sogenannten Zwangsrekrutierten wird nicht aus dem Krieg zurückkommen. Es ist eben auch der größte Einschnitt eigentlich, besonders für die männliche Bevölkerung des Großherzogtums, aber natürlich für alle Familien, weil alle Männer, die 1920 bis 1926 geboren sind, werden im Endeffekt zwangsrekrutiert in die Wehrmacht, müssen eine Uniform tragen. Es war ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Die Luxemburger besaßen ja nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und mussten dann trotzdem eben in dieser deutschen Uniform vor allem an der Ostfront kämpfen. Und da ist eben auch ein Drittel von diesen Luxemburgern gefallen.
Und dieser Widerstand, wie genau sah der aus, beziehungsweise wie sind die Deutschen dagegen vorgegangen?
Ja, ab Sommer 1940 formieren sich in Luxemburg eigentlich mehrere Gruppen, die das gesamte politische Spektrum abdecken. Und das sind Luxemburgerinnen und Luxemburger, die sich aus verschiedenen ideologischen oder patriotischen Gründen eben gegen die NS-Besatzer engagieren möchten. Da kommt es dann eben zum Austeilen von Flugblättern, zur Herstellung von Zeitungen im Untergrund, aber auch zur Beihilfe, zur Fahnenflucht, zur Hilfe für politisch Verfolgte, also auch zu Sabotageaktionen gegen die deutschen Besatzer. In gewissem Sinne eben auch wie unter NS-Besatzung im Rest von Westeuropa.
Also ist davon auszugehen, die Deutschen sind in Luxemburg sehr wahrscheinlich nicht gerade beliebt gewesen mit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wahrscheinlich wird es ja auch Rachegedanken gegeben haben, nehme ich mal an, für das erlittene Unrecht. Ich habe mich jetzt nur gefragt, die Luxemburger hatten ja vor 1940 nicht wirklich eine Armee. Wie haben die denn dann die Eifel besetzt oder besetzen können, wenn sie keine Soldaten hatten?
Diese Armee wird dann tatsächlich aufgebaut, um diese Besetzung durchführen zu können. Also im November 1944 führt Luxemburg zum ersten Mal seit 1881 die Wehrpflicht ein. Alle luxemburgischen Männer, die 1925, 26 geboren sind, das ist ein interessanter Punkt, weil ich vorhin ja schon gemeint habe, das sind dieselben, die schon in der Wehrmacht gedient haben. Die müssen jetzt nochmal eben in luxemburgischer Uniform dienen. Und im Juli 1945 werden diese Männer dann eingezogen und unter britischer Aufsicht für die Besatzung in Deutschland ausgebildet.
Also ausgebildet, die sind dann in Camps zusammengefasst worden, haben eine militärische Ausbildung bekommen, Uniformen und Waffen, oder?
Ja, also das ist eben die Kreation einer kleinen Armee unter britischer Aufsicht mit britischem Material. Diese Armee ist aber weitgehend improvisiert. Also das sieht man eben auch an den ersten Monaten in der Besatzungszone in der Eifel, dass diese Armee eben im Endeffekt ja sehr hastig eigentlich ausgebildet worden ist, um diese Besatzungsaufgaben wahrnehmen zu können. Die Soldaten und die Offiziere dieser Armee sind dennoch eigentlich sehr erfahren, natürlich nicht als eine Einheit, sondern haben ihre eigenen Kriegserfahrungen individuell im Laufe des Zweiten Weltkrieges gemacht, an den verschiedenen Fronten des Krieges.
Gibt es da ein Beispiel, ein konkretes Beispiel?
Also ein Beispiel, was sehr eindrücklich ist, ist das des Majors Guillaume Albrecht. Ist ein luxemburgischer Berufsoffizier der sehr kleinen Freiwilligenarmee vor 1940. Der dann im Mai 1940 eben hilflos zuschauen muss, als Luxemburg von den Nationalsozialisten besetzt wird und sich dann sehr früh schon im Widerstand betätigt. Er wird 1941 dann auch festgenommen und überlebt dann eigentlich den Krieg in den Konzentrationslagern von Hinzert, Natzweiler-Struthof und Dachau. Also der wird erst im April 1945 dort befreit.
Und Hinzert ist ja bei uns hier in der Nähe von Trier. Ne?
Ja, genau. Also sehr viele dieser Luxemburger Soldaten waren eben auch durch die verschiedenen Konzentrationslager und für die Luxemburger ist da Hinzert immer dabei durchgegangen und hatten diese Erfahrung von Repression, Deportation, Folter mitgemacht. Und natürlich war der deutschen Hass unter diesen Männern sehr bedeutend.
Wir haben gerade schon erwähnt, die Luxemburger bekommen also eine Besatzungszone. Sie bauen sich eine Armee auf, nehmen dazu also Männer, die teilweise schon eine Kriegserfahrung haben, teilweise dann neu ausgebildet werden. Welche Bereiche der Eifel konkret haben die denn besetzt?
Also Luxemburg besetzt zwei sogenannte Sektoren. Und das sind die Altkreise Bitburg und der Altkreis Saarburg.
Wobei, ja, Saarburg auch.
Wobei aber Saarburg, die Stadt selbst, im Endeffekt nicht von den Luxemburgern besetzt wird. Das bleibt eben in französischen Händen. Daneben wird Luxemburg aber auch noch eine weitere kleine Ortschaft fordern. Und das ist Kastell an der Saar, weil dort eben die Gebeine von Johann von Böhmen bestattet sind. Der luxemburgische mittelalterliche Nationalheld, der schon bereits seit dem 19. Jahrhundert eigentlich von luxemburgischen Nationalisten zurückgefordert wird.
Der ja von den Preußen, ich meine, der ist 1400 sowas gestorben, war ja König von Böhmen aus dem Geschlecht der Luxemburger und der ist ja dann an der Saar dann nochmals beigesetzt worden unter Anleitung der Preußen damals, ne?
Genau. Genau, 1838 wird eben eine Kapelle ja für Johann von Böhmen dort angelegt und die Luxemburger schauen eben aus der Ferne zu, wie ihr Nationalheld sozusagen dort dann von den Preußen vereinnahmt wird und es fordern dann über die Jahrzehnte danach immer wieder Stimmen in Luxemburg, dass dieser Nationalheld zurückgebracht werden muss und am 13. November 1945 ist es dann soweit, man kann eben eine luxemburgische Einheit nach Kastell schicken, die dort mit einem gewissen Triumphalismus eigentlich diese Ortschaft besetzt und auch einem sehr großen Pathos, der eigentlich auch für diese Nachkriegszeit gar nicht typisch ist, diesen Nationalhelden dort bewacht und ihn dann im August 1946 auch wieder nach Luxemburg zurückbringt, in einer großen Zeremonie.
Es klingt so ein bisschen wie, jetzt zahlen wir es den Deutschen heim für die Besetzung, oder? Also ist denn die Besetzung allgemein gut geheißen worden in Luxemburg damals?
Durchaus. Also die luxemburgische Gesellschaft feierte diese Besatzung an erster Stelle als einen diplomatischen Triumph, andererseits aber eben auch als einen dramatischen Rollentausch. Also die kleinen Luxemburger, die Opfer des Krieges, waren jetzt plötzlich zu den Besatzern über ihre ehemaligen Unterdrücker geworden. Mhm. Und das schlug sich dann eben auch in der gesamten Luxemburger Gesellschaft nieder, dass man eigentlich diese Besatzung medial ausschlachtete als großen Moment Luxemburgs, als fast historische Stunde und eine gewisse Neugeburt des Großherzogtums nach dem Kriege. Und in den Zeitungen finden sich zum Beispiel in den Wochen nach der Besatzung immer wieder Karikaturen, die eben diesen ja triumphalen Rollentausch darstellen sollen. Also man versucht diesen Rollentausch eben revanchistisch als auch manchmal humoristisch auszuschlachten.
Und wie haben die Deutschen in der Eifel diese Besatzung empfunden?
Also für die Deutschen ist es natürlich eine Schmach, dass man jetzt von den kleinen Luxemburgern besetzt wird. Am ersten Tag der Besatzung ist es den Deutschen auch verboten, die Straße zu betreten. So kommt es dann eigentlich gar nicht zu ersten Begegnungen, zum großen Enttäuschen der Luxemburger. Man empfindet die Luxemburger dann auch gar nicht so richtig als sehr eindrucksvolle Besatzer, sondern man bezeichnet sie immer wieder als Besatzer zweiter Klasse. Man hat schon verstanden, dass die Franzosen im Endeffekt die wahren Besatzer sind und die Luxemburger nur eine Art Unterbesatzer. Und die deutsche Bevölkerung lässt das eben die Luxemburger auch immer wieder spüren. Und die Luxemburger reagieren eigentlich mit sehr harschen Gegenmaßnahmen, um sich eben auch als durchsetzungsfähige Besatzer zu positionieren.
Wir müssen aber kurz einhaken. Die Luxemburger kommen ja auch in ein Gebiet, die Eifel 1945, die ja stark zerstört worden ist am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Luftangriffe, durch die Bodenkämpfe. Bitburg selber galt ja als extremst zerstört. Also die Stadt Bitburg, gibt es ja auch ein Gedicht von Bertolt Brecht, der das auch nochmal aufnimmt und so weiter. Wie muss denn auf die Luxemburger damals dieser Landstrich gewirkt haben?
Die Luxemburger übernehmen tatsächlich einen Landstrich, der komplett verwüstet ist. Also Bitburg ist laut deutschen Berechnungen zu 83% durch Bombardierungen zerstört. Die Eifeldörfer sind größtenteils in Schutt und Asche gelegt. Besonders auch das Saar-Mosel-Dreieck, welches ab Oktober 1944 evakuiert worden war, ist wirklich ein komplettes zerstörtes Land, in dem die Luxemburger jetzt sich eben etablieren müssen. Und das ist natürlich an erster Stelle für die Zivilbevölkerung schwer, weil man jetzt Platz machen muss für die Luxemburger. Also die Luxemburger quartieren sich selbst in vielen kriegszerstörten Gebäuden ein, was eben auch natürlich für die Moral der Soldaten sehr schwierig ist.
Manche Fälle enden nicht mit Applaus. Sie enden mit einer Wahrheit, die man ein Leben lang mit sich trägt. Ich habe sie aufgeschrieben, damit sie nicht vergessen werden.
Und diese Geschichten hört ihr bei Crime Tales, Verbrechen im Nebel, neue Sherlock Holmes Folgen, jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sind ja auch junge Männer damals gewesen, die damals ja auch von Luxemburg aus dahin gezogen sind. Also,
ne? Besonders, wie gesagt, der Jahrgang 1925, 26, der bereits in die Wehrmacht zwangsrekrutiert worden war, der jetzt nochmal Militärdienst in Luxemburg leisten muss, sind diese Männer, die jetzt auch in der Eifel stationiert werden, die eben schon ein Jahr oder mehr sogar in deutscher Uniform kämpfen mussten. Jetzt stehen sie in der Eifel, zwar in einer luxemburgischen Uniform. Am Anfang ist natürlich dieser Revanchismus, dieser Triumph gewissermaßen tröstet sie darüber hinweg, dass sie jetzt zweifach Militärdienst leisten müssen. Als man sich dann aber mehr und mehr bewusst wird, wie zerstört eigentlich dieses Gebiet ist, wie improvisiert die ganze Situation der Luxemburger Armee in diesen Gebieten ist, dreht sich dann auch die Stimmung innerhalb der Armee. Und so haben wir zum Beispiel ab Februar 1946 innerhalb des luxemburgischen Parlaments Stimmen innerhalb der luxemburgischen Sozialdemokraten, die sich erheben, um die Zustände in der luxemburgischen Besatzungsarmee anzuprangern.
Ja, 10 Jahre lang dauert diese Besatzung an. Wir hören schon, da ist relativ viel Konfliktpotenzial auch. War es denn eine eher ruhige Besatzung oder gab es da wirklich große Konflikte?
Wie alle alliierten Besatzungen waren insbesondere die ersten Monate dieser luxemburgischen Besatzung in der Eifel extrem konfliktgeladen. Also da kam es gezielt zu Erniedrigungen von deutschen Zivilisten. Es kam gezielt zu physischen Angriffen auf Deutsche und dem Raub von deutschem Privatbesitz. Das ist, wie gesagt, keine Besonderheit der luxemburgischen Besatzung, sondern dies spielte sich auch in den anderen alliierten Zonen ab. Was dann aber passierte, ist ab Sommer 1946 kommt es zu einem politischen Umschwung in der luxemburgischen Besatzungspolitik. Man will eigentlich nämlich diese Gebiete, die man besetzt, auch noch annektieren. Und so muss man sich selbst eigentlich als gute Besatzer unter Anführungszeichen darstellen und auch benehmen. Und dies führt dazu, dass es zu einer Annäherung zwischen den Besatzern und den Besetzten kommt. Und so kommt es eigentlich dazu, dass die Besetzung über die Jahre danach natürlich immer wieder von Konflikten im Alltag geprägt ist, aber dennoch sehr ruhig abläuft. Natürlich gibt es auch einige Punkte, die da mit reinspielen. Ein großer Punkt ist die Sprache. Die Luxemburger sind natürlich die einzigen Besatzer im Nachkriegsdeutschland, die auch die Sprache der Besetzten reden. Man kann sich sehr gut miteinander unterhalten, sehr gut kommunizieren. Die Religion spielt auch eine große Rolle. Beide Seiten sind katholisch, sehr katholisch geprägt. Und die Besatzer und die Besetzten erkennen sich dann über den Verlauf der Jahre auch nicht immer zwangsläufig eben als Besatzer und Besetzte an, sondern sehen sich eben auch als etwas ferne Nachbarn ab einem gewissen Zeitpunkt.
Das hat ja dann mehrere Jahre gedauert. Heutzutage sind Luxemburg und Deutschland ja eng miteinander verbunden. Stichwort allein schon, dass von der Eifel und von Trier und aus dem Saarburger Raum heraus tausende Deutsche auch in Luxemburg arbeiten. Umgekehrt die Luxemburger am Wochenende ja nach Trier kommen oder in die Eifel. Also da gibt es mittlerweile eine positive Annäherung. Das hat es aber damals am Anfang also nicht gegeben. Und Sie haben es ja gerade schon angesprochen, der Anfang dieser Beziehung nach 45 ist tatsächlich eher von Konflikten geprägt. Es gibt ja sogar eine Episode in Bitburg, dass da zum Beispiel die luxemburgische Fahne geehrt werden musste.
Genau, die luxemburgische Fahne musste von allen deutschen Zivilisten nicht nur in Bitburg, sondern in der gesamten luxemburgischen Besatzungszone im Kreis Saarburg und Bitburg gegrüßt werden. Also dieser Fahnengruß war für alle Männer obligatorisch. Man musste dann den Hut ziehen vor der Fahne. Und wer dies nicht tat, der musste damit rechnen, dass er Schläge kassierte. Also die Luxemburger haben hier ganz gezielt eine Erniedrigungspolitik im Alltag praktiziert. Die Deutschen, die die Fahne nicht grüßen, wurden entweder physisch attackiert, mussten im Straßendreck knien, mussten körperliche Arbeiten erledigen. Und hier nahmen die Luxemburger auch keine Rücksicht auf das Alter oder den professionellen und sozialen Status der Personen, die diesen Fahnengruß verweigerten. Zum Beispiel wurde der Bürgermeister von Bitburg auch im März 1946 dazu gezwungen, eine halbe Stunde lang Liegestütze im Straßendreck vor der Luxemburger Fahne zu machen.
Und in den Dörfern rund um Bitburg oder in den kleineren Städten war es da genauso?
Da war es genauso. Also tatsächlich die Bauern, die mit ihren Karren an der Fahne vorbeifuhren, mussten dann auch den Hut ziehen. Da gibt es Berichte, dass Bauern, die den Hut nicht abnahmen, bis zu 30, 40 Mal mit dem Karren um den Fahnenmast herumfahren mussten im Kreis und bei jeder Umdrehung dann wieder den Hut abnehmen mussten. Schikane. Also es ist wirklich eine komplette Schikane. Auf luxemburgischer Seite muss man natürlich sagen, sah man das wieder als Rollentausch an. Und zwar, weil man eben auch in Luxemburg gezwungen worden war, die Hakenkreuzfahne zu grüßen mit dem Hitlergruß. Und man wollte es den Deutschen sozusagen heimzahlen, symbolisch. Es blieb aber dann nicht immer bei der Symbolik. Es gab ganz klare Übergriffe, denen versuchte die luxemburgische Armeeführung dann im März 1946 entgegenzuwirken. Der Fahnengruß wurde dann verboten und trotzdem hielt er sich über die Jahre danach weiter innerhalb der luxemburgischen Truppen. Und dies zeigt, dass eben die Beziehungen sich zwar ja unter Anführungszeichen normalisierten, aber dass dies mehrere Jahre brauchte.
Was haben denn die Westalliierten dazu gemeint? Also die großen Mächte, Großbritannien, USA, die Sowjetunion, gerade Frankreich ja auch. Wir haben es ja gerade erwähnt, Frankreich bekam die Besatzungszone im Südwesten Deutschlands, aus dem das heutige Rheinland-Pfalz entstanden ist. Und wir haben ja gerade diesen einen Major erwähnt, Guillaume Albrecht. Hat denn der so quasi da frei schalten und walten können, wie er wollte? Oder?
Nein, und das ist das große Problem der Luxemburger. Sie sind im Endeffekt, wie ich bereits erwähnt habe, Besatzer zweiter Klasse. Das heißt, dass sie eigentlich im Endeffekt immer von den Franzosen abhängig bleiben. Die Luxemburger sind zwar die militärischen Besatzer dieser beiden Landkreise, aber die Franzosen bleiben für die zivilen Angelegenheiten zuständig. Das heißt Entnazifizierung, die Rationierung von Lebensmitteln und alle Kontakte zwischen Zivilbevölkerung und Besatzungsbehörden laufen eigentlich weiterhin über die Franzosen. Und die Franzosen haben zum Beispiel auch in beiden Landkreisen weiterhin ihre eigene Gendarmerie stationiert und diese Gendarmerie notiert in hunderten Berichten sehr ausführlich, wie die Luxemburger eben mit der Zivilbevölkerung umgehen. Und dort kommt es dann im März 1946 zum Eklat, nachdem die luxemburgische Garnison in Bitburg mehrfach eben auffällt durch physische Angriffe auf deutsche Zivilisten. Durch diese Erniedrigungspolitik gehen diese Berichte dann im Endeffekt hoch bis zum Gouverneur von Rheinland-Pfalz, der diese dann sogar nach Berlin weiterreicht. Und am 29. April 1946 wird dann der luxemburgische Vertreter in Berlin zum französischen Oberbefehlshaber gebeten. Und dort muss er sich dann eben eine Tirade des französischen Oberbefehlshabers anhören, der eben überhaupt nicht amused ist über dieses ja kleine luxemburgische Experiment, was man da in der Eifel angefangen hat. Und der den Luxemburgern droht, dass wenn man jetzt eben diese Besatzungspolitik nicht anpasst, dass man dann eben diese Besatzungszone auch verlieren könnte. Und das wollen die Luxemburger natürlich nicht.
Sie sind also eingelenkt, dann die Luxemburger.
Genau, also auf französischen Druck, aber auch auf die Überlegungen innerhalb des luxemburgischen Außenministeriums und in Teilen der Armee wird diese Besatzungspolitik dann eben ab Sommer 1946 geändert.
Aber die Luxemburger waren dann ja auch immer in Gefahr, quasi übergangen zu werden, oder? Dass sich die Deutschen dann direkt an die Franzosen wenden.
Genau, und die Luxemburger wurden auch übergangen. Also die Luxemburger haben natürlich versucht, sich in der Eifel dann gezielt darzustellen als ja die ersten Besatzer. Man hat dann zum Beispiel die deutsche Bevölkerung auch eingeschüchtert in den ersten Monaten, dass man den Franzosen nichts erzählen solle. Aber es gibt ein gutes Beispiel, was eben diese luxemburgisch-deutsch-französischen Konflikte, im Endeffekt ist es ein kompliziertes Dreiecksverhältnis. Da gibt es ein gutes Beispiel dafür. Der vorhin schon genannte Major Guillaume Albrecht, der ist dann Kommandant in Bitburg im Jahr 1947. Es kommt zu einem Überfall deutscher Zivilisten auf einen luxemburgischen Besatzungssoldaten. Und der luxemburgische Stadtkommandant möchte gerne hier hart durchgreifen und diese Zivilisten in ihrem Dorf stellen. Das darf er allerdings nur, wenn die Franzosen vorher ihre Einwilligung gegeben haben. Er ruft den ganzen Tag lang über bei den Franzosen in Trier an. Dort geht aber niemand ans Telefon. Und so entscheidet er sich im Endeffekt dazu, ohne französische Einwilligung diese Aktion in einem Eifeldorf durchzuführen. Und dies findet dann statt. 10 Minuten später steht dann aber auch die französische Gendarmerie im Dorf. Und so kommt es dann zu einem sogar diplomatischen Zwischenfall im Endeffekt, wo die Franzosen wieder die Luxemburger beschuldigen, eigentlich über ihre Befugnisse hinauszugehen. Die Luxemburger auf der anderen Seite sind eben auch extrem wütend, da man ja sich selbst auch dumm vorkommt. Man weiß, dass man Besatzer zweiter Klasse ist und die Deutschen das eben auch kapieren durch solche Aktionen.
Es gibt ja auch dann eine gewisse Annäherung. Ich meine, das sind ja junge Männer und es gibt die jungen Frauen und umgekehrt wahrscheinlich ja auch. Also hat es da auch Beziehungen gegeben? Fraternisierung, wie man da, um mal dieses Modewort nach 45 aufzugreifen, oder ist das unterbunden worden?
Ja, wie in allen anderen alliierten Zonen kommt es natürlich massiv zu intimen und sexuellen Beziehungen zwischen deutschen Frauen und luxemburgischen Soldaten. Dies ist natürlich wie auch in allen anderen alliierten Zonen den Luxemburgern verboten. Also es gibt dieses sogenannte Fraternisierungsverbot. Luxemburgische Soldaten durften nicht mit der deutschen Zivilbevölkerung in den ersten Jahren der Besatzung reden und vor allem nicht mit deutschen Frauen ausgehen und mit denen gesehen werden. Darauf stand nämlich auch eine Bestrafung. Dem widersetzten sich natürlich die meisten Soldaten. Und so kommt es im Endeffekt zu einer Vielfalt an verschiedenen sexuellen Begegnungen zwischen deutschen Frauen und luxemburgischen Soldaten. Heiraten bleiben aber trotzdem seltener. Das Problem ist eben dies, dass die luxemburgische Regierung nicht daran interessiert ist, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, dass Luxemburger Männer deutsche Frauen heiraten. Und so versucht die Armee, diese Heiraten durch verschiedene Instruktionen zu unterbinden. Die Militärgeistlichen predigen auch gegen diese Heiraten in den Sonntagsmessen. Es existieren vielfache bürokratische und administrative Hürden für Paare, die tatsächlich heiraten möchten. Und so kommt es im Endeffekt innerhalb des Kaders der Besatzungstruppen nachweislich nur zu 11 Heiraten. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht mehr Heiraten gab. Also es gab ganz sicher mehr Heiraten. Aber dabei handelte es sich dann um Soldaten, die gezielt die Besatzungstruppen verließen, oft ihren Beruf aufgaben, teilweise nicht mal nach Luxemburg zurückkehrten, um eben ihre Freundin heiraten zu können.
Ja, die Besetzung im Kreis Saarburg war ja relativ kurz, aber die Besetzung in der Eifel ging noch bis 1955. Warum endete die Besetzung?
Also die Besatzung im Kreis Saarburg endet eben schon 1947. Hier kommt es zu Konflikten zwischen den Luxemburgern und den Franzosen. Die Franzosen wollen das Saarland nach oben ausdehnen, also nach Norden, und den Kreis Saarburg eben mit ins Saarland einbeziehen. Und dort stören dann die Luxemburger. Die Luxemburger entscheiden sich dann eben auch im Verlauf des Jahres 1947 aus politischen Gründen dazu, ihre Besatzungstruppen aus diesem Kreis abzuziehen. Nur im Garnisonsstandort Nittel an der Mosel werden bis 1949 eigentlich luxemburgische Truppen weiter stationiert sein.
Und kurze Anmerkung, nebenbei haben sie auch den König Johann ja aus Kassel-Stadt dann ja auch dann endgültig zurückgebracht. Der ist ja heute in Luxemburg beigesetzt.
Genau, im August 1946 werden die Gebeine von Johann von Böhmen wieder nach Luxemburg überführt in einem großen Festakt, der heute etwas anachronistisch anmutet, der aber für die Nachkriegsgesellschaft in Luxemburg eben ein großer Moment der Renationalisierung darstellte. Mhm. Nach der Überführung dieser Gebeine ist dann eben auch ein großer Teil dieser Südzone für die Luxemburger unwichtig geworden. Man verlässt eben auch aus diesen Gründen diesen Landstrich. Andererseits muss man auch nochmal hervorheben, die Luxemburger waren eben gezielt an einer Annexion dieser Gebiete interessiert. und basierten sich eben hier auf historische oder eher pseudohistorische Argumentationen, die für diese Teile des Kreises Saarburg weniger existierten als jetzt für die Eifel.
Auf das Thema Annexion werden wir noch in einer weiteren Folge unseres Porter-Podcasts eingehen, auch zusammen mit Felix Streicher. Seid gespannt. Aber in der Eifel, da hält die Besetzung, wie Alexander gerade angemerkt hat, tatsächlich bis 1955.
Ja, die Luxemburger bleiben bis zum 9. Juli 1955 und verlassen erst dann Bitburg. Bitburg wird im Verlaufe der 1950er tatsächlich nochmal weiter als Garnisonsstandpunkt ausgebaut, sodass im Endeffekt über 1000 Luxemburger Soldaten in Bitburg in den 1950ern stationiert sind. Ein großer Einschnitt für die Luxemburger ist natürlich auch das Jahr 1952, als die amerikanischen Airbases in Spangdahlem und in Bitburg installiert werden. Jetzt ist man plötzlich nicht nur Besatzer zweiter Klasse, sondern sogar dritter Klasse. Und nach dem Inkrafttreten der Pariser Verträge im Jahre 1955 ziehen sich dann die Luxemburger aus der Bundesrepublik zurück.
Wer hat das denn eigentlich bezahlt, diese Besetzung, jahrelange Besetzung, 1000 Mann auf deutschem Gebiet?
Natürlich hat Luxemburg da eben diese Kosten schon getragen, aber es gab eben auch die Besatzungskosten, die mussten von der Bundesrepublik selbst getragen werden. Also die Stationierung der Luxemburger, die verschiedenen Quartiere der Luxemburger, auch Teile ihrer Verpflegung wurden tatsächlich von den Deutschen selbst getragen. Dies wäre nach 1955 nicht mehr der Fall gewesen und so entschied man sich dann auch auf luxemburgischer Seite, die Truppen nach Luxemburg zurückzuziehen.
Ende einer Epoche.
Definitiv das Ende einer Epoche, besonders für die lokale Bevölkerung, die einerseits natürlich froh war, dass die Luxemburger endlich weg waren, in verschiedenen Punkten aber auch eigentlich gewissermaßen enttäuscht war, dass die Luxemburger abzogen. Die Luxemburger waren trotzdem ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in der Region gewesen und es gab eben diese verschiedenen Annäherungspunkte und zum Beispiel stiftete die Luxemburger Garnison Bitburg beim Abzug ihrer Truppen im Juli 1955 der Bitburger Liebfrauenkirche auch eine neue Glocke im Zeichen eigentlich dieser luxemburgisch-deutschen Wiederannäherung.
Das heißt, aus Gegnern sind also dann doch Freunde geworden?
Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also es ist ein bisschen schwierig, jetzt dieses europäische von Besatzern zu Freunden Narrativ hier anzuwenden. Ist natürlich ein schönes Narrativ und politisch eben auch sehr wirksam. Aber die Luxemburger kamen eigentlich als Besatzer und sie gingen auch als Besatzer. Und diese Epoche der Besatzungszeit war immer wieder von Konflikten geprägt, war von einer gewissen Schmach und Erniedrigung geprägt, so dass man im Endeffekt eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass diese Besatzungszeit zu einer wirklichen Wiederannäherung auf deutsch-luxemburgischer Ebene geführt hat, sondern dass erst nach dem Abzug der luxemburgischen Truppen diese Wiederannäherung sich wirklich entfalten konnte.
70 Jahre nach dem Ende der Besatzung haben sich Luxemburg und Deutschland wieder angenähert. Man versteht sich auch als Großregion. Und viele der Zeitzeugen dieser Besatzung gibt es ja auch gar nicht mehr. Es werden immer weniger. Gibt es da heutzutage noch irgendwie böses Blut oder Leute, die da ja mit negativen Gedanken zurückdenken?
Ich habe bei meinen Recherchen in der Eifel schon gemerkt, dass es weiterhin ein emotionales Thema ist, dass diese luxemburgischen Übergriffe auf die deutsche Zivilbevölkerung nicht vergessen sind, besonders nicht bei der älteren Generation. Trotzdem, sowohl eben auf der Seite der Deutschen als auch der Luxemburger eigentlich dieses Verhältnis als sehr positiv heute natürlich einstuft und auch sehr froh über die Entwicklungen dieser letzten 70 Jahre sind. Ich bin immer wieder diesem Narrativ bei Zeitzeugen und Zeitzeuginnen begegnet. Damals war es schlimm, aber Gott sei Dank ist es ja heute viel besser. Und da muss man eben sagen, dass auch dies weitgehend auf das Wirken vieler Grenzlandpolitiker zurückzuführen ist, die dann schon vor dem Abzug der luxemburgischen Besatzer, aber auch in den Jahren danach sehr intensiv versucht haben, dieses Grenzland eigentlich wieder in seinen gegenseitigen Verbindungen zu stärken. Also da kann man dann von dem Bitburger Landrat Konrad Schubach oder auch dem Luxemburger Bürgermeister von Vianden, Viktor Abens, der später dann eben auch EU-Abgeordneter war, reden, die gezielt eigentlich auf eine stärkere Verflechtung dieses Grenzlandes darauf hingearbeitet haben, die ja heute wieder zustande gekommen ist. Also dieses Grenzland ist ja eigentlich ein komplett verflechtetes, also wirtschaftlich, sozial und kulturell zusammenfließendes Gebiet.
Ja, und wir haben es gerade schon angemerkt, es gab nach 45 sogar Überlegungen, das Gebiet sozusagen wirklich komplett an Luxemburg anzugliedern. Das ist das Thema unserer nächsten Folge des Porta-Podcasts. Herr Streicher, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Ja, und mehr zu dem Thema könnt ihr natürlich auch auf volksfreund.de/porta nachlesen. Wie immer könnt ihr uns auch immer gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.